RD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In sage und schreibe über 50 Sprachen und zudem von Hollywood verfilmt, wurde Bernhard Schlinks bisher größter literarischer Erfolg der Roman Der Vorleser, erschien vor fast 30 Jahren, 1995. Seitdem hat der mittlerweile emeritierte Rechtsprofessor ein Dauerabo auf Bestsellerlisten mit jedem seiner neuen Bücher. Auch das jüngste, Das späte Leben, tummelt sich seit Dezember in den Spiegel Top Ten. Bei der Leipziger Buchmesse hatte der vielgefragte Autor, der Anfang Juli 80 wird, auch Zeit für Aufgefallen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie Aufgefallen ist uns bis Z wie Zuhören, was andere denken. Auch wenn es am Sonntag, dem wohl wieder besucherstärksten Tag bei der Messe, regnete und sogar heftig hagelte, Sie werden es gleich beim folgenden Gespräch ein bisschen hören, denn es hagelte heftig auf unseren Messe-Ü-Wagen, als wir das Gespräch aufzeichneten. Herr Schlink, ist ein Genuss für Sie, von so vielen Menschen umringt zu sein, oder mehr ein notwendiges Übel?
Das Schöne an dieser Messe ist die viele Jugend, die man sieht. Kostümiert oder nicht kostümiert, jedenfalls gibt es viele junge Menschen, die sich für Bücher interessieren und hierher kommen, um Bücher zu kaufen und um über Bücher zu hören, in Bücher hineinzulesen. Das ist was sehr Schönes an der Leipziger Messe.
Haben Sie schon mal so bei Leserinnen und Leserbegegnungen auch eine Inspiration für ein Buch bekommen, wohin jemand eine Geschichte erzählt hat und Sie dann dachten, mit dem Thema muss ich mich mal beschäftigen?
Nein, Herr Berger, das wäre schön, aber das ist noch nicht passiert.
Kommen wir zu Ihrem Buch, zu Ihrem letzten Roman, Das späte Leben. Damit sind Sie ja auch nach Leipzig gekommen. Sie erzählen uns von Martin Brehm, diesem pensionierten Rechtsprofessor. 76 Jahre ist er alt, als er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommt und es ja voraussichtlich nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Ein Buch, das sich also damit beschäftigt, wie nehme ich Abschied? Herr Schlink, ich habe überlegt, als ich dann Das späte Leben in der Hand hatte und gelesen hatte, ist das in gewisser Weise vielleicht auch die logische Konsequenz, dass er dieses Thema Abschied nehmen, was er uns ja schon mal in unterschiedlichen Erzählungen in Abschiedsfarben aufgeklappt hat, jetzt vielleicht direkt auf den endgültigsten Abschied münzt, auf den Tod. Ist es eine logische Folge aus den Erzählungen zum Roman?
Ich verstehe Ihre Überlegung und Ihre Frage, Herr Berger, aber ich habe das nicht so geplant. Die Geschichte, um die es in Das späte Leben geht, kam zu mir und ich kann im Rückblick sagen, sie kam sicher deswegen zu mir, weil ich in einem Alter bin, in dem Geschwister und Freunde und Weggefährten sterben. Also ich bin von solchen Fällen, solchen Schicksalen umgeben. Und ich bin selber 79 und auch für mich steht an, mich mit dem Tod ins Benehmen zu setzen.
Es ist natürlich so ein bisschen das Überlegen, ja, was hinterlasse ich denen, von denen ich mich dann endgültig verabschiede? Dieser Martin hat ja nochmal sehr spät einen Sohn bekommen, hat eine wesentlich jüngere Frau geheiratet, die ist zu Beginn des Romans 42, wird dann 43. Der Sohn, der David ist 6, kommt bald in die Schule und er überlegt, seinem Sohn einen Brief zu schreiben.
Ihn beschäftigt, was kann ich meinen Lieben noch mitgeben, vor allem meinem Sohn, aber auch meiner Frau. Und seinem Sohn schreibt er einen langen Brief und stellt sich vor, irgendwann als Schüler, als Student, eben wenn er größer ist, liest er ihn. Aber er lernt ja im Laufe des Romanes zu verstehen, dass er nicht wirklich etwas hinterlassen kann. Er kann etwas machen, aber was David dann damit anfängt, ob er den Brief überhaupt findet, nach vielen Umzügen und nach vielem Aufräumen, das liegt alles nicht in seiner Hand.
Aber bemerkenswert ist natürlich, dass dieser Martin in dem Augenblick, wo er die Diagnose bekommt, nicht resigniert, sondern tatsächlich so nach diesem Motto, ist das Glas halb voll oder halb leer, für sich den Plan entwirft, ich muss diese Zeit, die mir bleibt, unbedingt nutzen. Das ist ja nicht unbedingt immer die weit verbreiteste Einstellung dazu.
Ich erwähnte es schon, um mich herum sind Geschwister, Freunde, Weggefährten gestorben und es gibt alles. Es gibt den, der verbittert ist oder das Gefühl hat, es geschieht ihm ein Unrecht, dass er jetzt sterben muss. Es gibt die, die sozusagen nur noch erschlaffen und nichts mehr anpacken wollen. Aber es gibt auch die, für die diese letzten Monate wirklich nochmal Leben sind. Und das Buch Das späte Leben ist ja auch ein Buch über das Leben. Das späte Leben, aber das Leben. Nicht einfach ein Buch über den Tod.
Aufgefallen im Gespräch mit einem der erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands und dank der Vorleser nicht nur hierzulande, mit Bernhard Schlink. Wir reden am Buchmesse-Sonnabend über den jüngsten Roman, Das späte Leben, in dem es einen Moment gibt, in dem Vater und Sohn überlegen, was die beiden Davids Mutter zum bevorstehenden Geburtstag schenken können. Und ich finde die Idee wirklich berührend, Herr Schlink. Der Vater schlägt vor, dass die beiden sich gegenseitig zeichnen. Der Sohn mit seinen 6 Jahren den Vater und der 76-Jährige den Sohn.
Ich dachte mir, was könnten die beiden Ulla zum Geburtstag machen, was mit ihrer Situation, also der Situation der Familie, der Situation von David und Martin zu tun hat. Und Ulla, die ja Malerin ist, auch etwas auf naive Weise in ihrem Feld schenkt.
Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ich glaube schon, so typisch Bernhard Schlink in dem Roman ist dann natürlich, worüber er an seinen Sohn schreibt, beziehungsweise worüber er nachdenkt, was er seinem Sohn aufschreiben könnte. Da geht es natürlich darum, ob Gott gerecht sei, ob die Menschen gerecht sei, ob die Liebe gerecht sei. Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Das ist einfach Dauerlebensschreibthema von Bernhard Schlink.
Das ist ganz gewiss eines meiner Lebensthemen. Das ist eines meiner Lebensthemen als Jurist gewesen und es ist es noch bis heute. Und bei der Frage, was kann ich meinem Sohn schreiben, denkt Martin, der Jurist, neben Gott, Tod, Arbeit und Liebe eben auch an Gerechtigkeit als Thema.
Wie oft ist es Ihnen beim Schreiben so ergangen, dass Sie sich gesagt haben, hier muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwo von den Formulierungen her in eine Klischeefalle stürze? Denn das will ich ausdrücklich als Kompliment in diesem Gespräch auch sagen. Ich finde, jeglicher Pathetik und Sonstiges entgehen Sie mit diesem Buch total.
Ach, vielen Dank, Herr Berger. Das freut mich, dass Sie das so gelesen haben und mir so sagen. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe geschrieben, wissen Sie, ich kann nicht zwischen verschiedenen Arten des Schreibens wählen. Ich kann mir nicht sagen, jetzt schreibe ich so und jetzt schreibe ich so. Ich kann eigentlich nur so schreiben, wie ich schreibe. Und dass hier kein Pathos drin ist und nichts, was kitschig oder was weiß ich vorkommt, Ihnen vorkommt, das freut mich einfach.
1987 erschien ihr erstes Buch, zusammen mit ihrem Freund damals geschrieben, selbst Justiz. Das ist mittlerweile das 14. Buch. Was hat eigentlich darüber entschieden, dass der Rechtsprofessor dann immer mehr zum Schriftsteller wurde?
Die Geschichten waren da und wollten geschrieben werden. Ich habe ja fast bis zum Ende, ich habe mich ein bisschen früher emeritieren lassen, als ich es auch hätte tun können. Aber ich habe ja bis kurz vors Ende auch wirklich beides gemacht. Ich war nach wie vor Rechtsprofessor, ich war auch Richter am Verfassungsgerichtshof in Münster und habe geschrieben und bin froh, dass ich nie zwischen dem einen und dem anderen zu wählen hatte. Es gehört wirklich beides in mein Leben, das Recht und die Literatur.
Hat Sie vielleicht auch gereizt? Als Jurist wird man ja in dem Sinne kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Als Schriftsteller natürlich viel mehr. Haben Sie das Gefühl, dass man als Schriftsteller womöglich mehr bewirken kann, mehr erreichen kann?
Das weiß ich gar nicht. Immerhin als Professor erreicht man im Laufe eines Lebens 2, 3 Generationen von Studenten. Und wie die Studenten, die bei mir waren, ins Leben und in den Beruf gehen, das ist ja wichtig. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass ich auch etwas erreichen und bewirken kann. Beim Schreiben muss man erst mal sehen, was damit wird. Und ich habe ja auch keine Botschaften in meinen Büchern. Ich freue mich, wenn Leute mit über das nachdenken, worüber ich nachgedacht habe, was in meinen Geschichten angesprochen wird. Aber während ich als Jurist natürlich klare Botschaften hatte, habe ich das als Autor von Romanen und Geschichten nicht.
Ich habe jetzt neulich in Vorbereitung auf dieses Gespräch eine wirklich hochinteressante Sendung im Schweizer Fernsehen gesehen. Eine Philosophiestunde ist das, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gewesen. Ein wirklich äußerst anregendes Gespräch. Ich komme auf das zu sprechen, weil Sie dort an einer Stelle mal sagen oder zumindest zu verstehen geben, dass Gesetze für Sie womöglich auch etwas Poetisches haben. Wie das?
Naja, ich habe wahrscheinlich nicht einfach über die Gesetze gesprochen, die der Bundestag erlässt oder die Landtage, sondern, wissen Sie, Freiheit ist ja das Leben unter dem Gesetz, unter den Gesetzen, die wir uns selbst geben. Und Freiheit ist ja nicht einfach Beliebigkeit. Freiheit ist das Leben unter Gesetzen, eben denen, die wir uns selbst geben. Und in dem uns Gesetze geben, kann Poesie stecken.
Insofern nochmal nachgefragt, da Sie ja damals auch zu diesem Initiativkreis mitgehörten oder ihn beraten haben, eine neue Verfassung nach der Wiedervereinigung diesem Deutschland zu geben. Bedauern Sie das? So im Nachhinein, jetzt 34 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass das nicht geglückt ist, dass sich Deutschland nicht nochmal hat neu erfinden können?
In der Tat, ich bin ja seit Januar 1990 an der Humboldt-Universität und meine Freunde aus dem Osten und ich und Freunde aus dem Westen dachten in der Tat, wir könnten Deutschland jetzt noch mal neu erfinden. Und wenn nicht Deutschland, dann doch immerhin die Deutsche Universität. Das ist nicht gelungen und dass es keine neue Verfassung gegeben hat, es war nicht die Zeit dafür. Es gab kein hinreichendes Bedürfnis danach. Man kann Verfassungen nicht einfach in der Retorte machen. Es muss einen politischen Willen, einen Aufbruchswillen, eine Aufbruchsbegeisterung geben. Und die hat es gesamtdeutsch 1990 einfach nicht gegeben.
Haben Sie das Gefühl, wenn Sie so, und das macht man ja wahrscheinlich, wenn dann so ein Jubiläum ansteht wie der 80. Geburtstag, dass es auch so eine erinnernden Momente gibt, wie hat sich für Sie in Ihrer Lebenszeit so dieses Verhältnis von Recht und Moral, Gerechtigkeit und Recht verändert? Oder Gerechtigkeit und Rechtsstaat ist vielleicht besser.
Das hat sich nicht verändert. Wissen Sie, als Jurist lässt man sich auf das Recht in seiner Technizität ein. Und man schätzt das Recht auch in seiner Technizität, also in all dem, was Form und Verfahren und über Gerechtigkeit hinaus Regel ist. Darauf lässt man sich ein und zugleich kann es einem um Gerechtigkeit gehen und man weiß, dass es immer wieder auch ein Konflikt zwischen Recht und Gerechtigkeit, Recht und Moral, aber das ist ein Konflikt, mit dem wir leben und den wir aushalten müssen. Und den können wir weder nach der einen noch nach der anderen Seite einfach auflösen.
Sagt der Schriftsteller Bernhard Schlink in Aufgefallen, dem Kulturmagazin von MDR Sachsen, während es regnet und wir im Ü-Wagen sitzen, um die Geräusche zu erklären. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Noch eine schöne Zeit in Leipzig und wie gesagt, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen, Herr Berge. Es war ein schönes Gespräch.
Soweit der aufgefallene Podcast von MDR Sachsen mit dem Schriftsteller Bernhard Schlink, aufgezeichnet bei der Leipziger Buchmesse. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und auch empfohlen der Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen, ebenfalls in der ARD Audiothek.
Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.